Ja, ich freue mich, euch zu sehen. Wir sind jetzt gemeinsam vor Gott, wir sind aber auch miteinander und in so einer Zeit wie dieser ist das ja auch was Besonderes. Man begreift das ja auch als Geschenk. Ich kenne die Erfahrung, ich habe sie kürzlich erst gemacht, dass ich mich verlaufen habe und das kann beängstigend sein, sich zu verlaufen. Ja, du weißt es vielleicht auch. Ich las auch von drei Männern, denen ging es auch so. Und zwar gingen sie bei Ebbe tief ins Wattenmeer hinein. Und sie hatten sich vorher auch informiert, wie weit man laufen darf und was man alles so zu berücksichtigen hat. Aber womit sie nicht rechneten, war, dass plötzlich ein Nebel aufkam, der es ihnen schier unmöglich machte, sich zu orientieren. Und vor allen Dingen zu wissen, wo es zurückgeht, wo das Festland ist, das Ufer. Das ist ja erst einmal unangenehm, aber dann merken sie eben auch, dass das Wasser kommt, dass die Flut kommt. Sie standen dann schon mit den Füßen im Wasser und dann spätestens weiß man, jetzt ist Schluss mit spaßig. Was macht man dann? Einer von diesen dreien hatte dann einen Gedanken und den sprach auch aus. Er sagte, wenn wir hier rauskommen wollen, dann machen wir am besten Folgendes. Und zwar, wir stehen still, wir atmen auch nicht und hören, von wo das Wasser kommt. Ja? Das haben sie gemacht. Sie standen still, keiner atmete und dann hörten sie ganz leise aus einer bestimmten Richtung das Wasser plätschern, die Flut. Ja, und dann wussten sie, wir gehen in die andere Richtung. Und sie mussten immer wieder anhalten, um zu hören. Ja, stillstehen, hören, von da hören wir das Plätschern, dann müssen wir da lang. Und auf die Weise erreichten sie das Festland. Ich erzähle das, weil ich glaube, das hat auch eine Verbindung mit unserem Leben und auch mit dem Glauben, nämlich wer seinen Weg finden will, der ist aufgefordert, immer wieder hinzuhören. Bei Jesus selbst sehen wir es auch. Er hat seinen Weg gefunden, indem er hingehört hat, auf seinen Vater gehört hat. Und das ist, glaube ich, in einer Zeit, in der wir immer noch unterwegs sind, eine ganz wichtige Frage. Wo habe ich mein Ohr? Wo habe ich mein Ohr? Richte ich es zu Gott hin aus oder höre ich auf die unendlich vielen Meinungen, die mir aus jeder möglichen Blase entgegenblubbern? Ja? Und wir leben ja nun auch in einer Zeit, in der so viele Blasen uns entgegenblubbern. Höre ich sie noch, die leise Stimme Gottes? Die Stimme Gottes ist leise. Und ich möchte mich mit euch darauf einlassen, heute, wie diese Stimme auch zu uns kommt und wie wir in dieser ganzen Meinungsvielfalt, in der wir uns bewegen, immer wieder zurechtfinden können, orientieren können, um unseren Weg zu finden. Ich nenne die Predigt heute Standpunkte und Widerstandpunkte. Hilfestellungen für ein gemeinsames Christsein. Und diese Hilfestellungen bekommen wir von Paulus. Also Standpunkte und Widerstandpunkte. Ich glaube, dass diese Zeit vielleicht auch so überschrieben werden könnte. Da haben einige Standpunkte und andere sagen, nein, hier biete ich dir noch meine Widerstandpunkte an. Ich möchte noch einmal bei meiner letzten Predigt inhaltlich andocken, wo ich davon sprach, dass die Kraft einer christlichen Gemeinschaft in den Beziehungen liegt. Die Kraft liegt in den Beziehungen. Und das ist umso wichtiger zu bemerken, weil wir in einer Zeit sind, wo wir gesellschaftlich drohen, den Konsens zu verlieren, wo wir gesellschaftlich drohen, den Zusammenhalt zu verlieren. Das ist für uns alle, ob wir es wollen oder nicht, eine Belastungsprobe. Und ich bin, wenn ich zurückblicke, wirklich dankbar, dass in dieser Glaubensgemeinschaft, in der wir hier unterwegs sind und sein wollen, ein Zusammenhalt zu spüren war. Und ich bin umso dankbarer, man könnte das ja irgendwie als selbstverständlich verbuchen, aber ich bin umso dankbarer, weil ich gehört habe, wie andere Glaubensgemeinschaften in echte Spannungen geraten sind, weil ganz starke Polarisationen vor sich gegangen sind. Ja, also Menschen sagten nein so und andere sagten nein so. Und auch das kann man verstehen, dass Leute einfach beunruhigt sind und sich nicht wissen einzuordnen, mache ich so, höre ich auf die Meinung oder mache ich auf die Meinung. Es ist doch auch wirklich schwer, eine verlässliche Meinung zu finden oder auch einen Standpunkt in so einer komplexen Erfahrung wie die, die wir gerade miteinander teilen. Also ich merke immer wieder, wie mich das Ganze, diese Komplexität auch gedanklich überfordert. Und es scheint vielen anderen auch so zu gehen. Jetzt könnte man sagen, na gut, dann bequemen wir uns einfach auf den richtigen Standpunkt und da bleiben wir stehen. Ich will aber dazu sagen, ich zweifle dieses Konzept der Standpunkte je länger, je mehr an. Warum? Weil einen Standpunkt zu haben, nicht unbedingt Gott entsprechen muss. Ja? Ich glaube nämlich, je länger, je mehr, dass Gott nicht ein Gott der Standpunkte ist. Aber wir finden das doch manchmal so gut, wenn wir sichere und starke Standpunkte haben. Ich will das auch nicht groß in Frage stellen, aber zu Gott gehört es viel mehr, in Bewegung zu sein. Ja? Er ist in Bewegung, er ist frei. Er ist nicht der Gott der Standpunkte, sondern er will weiter. Und für die Christen und Christinnen resultiert daraus eine Aufforderung. Ich möchte das mal, möchte hier Jesus mal zitieren. Er drückt das so aus: Wenn einer mir dienen will, folge er mir. Folge er mir. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Ja? Er sagt nicht, wo mein Diener ist, auf seinem Standpunkt, da gehe ich dann auch hin, sondern wer mir dienen will, der folge mir. Und wo ich bin, wird mein Diener sein. Die Frage der Standpunkte, wir müssen sie relativieren. Wir müssen flexibel bleiben. Und Martin Luther, dem hat man ja nachgesagt, dass er mal gesagt hat, hier stehe ich, ne, auf meinem Standpunkt, ich kann nicht anders. Das ist nur begrenzt gültig, nur für begrenzte Fragen, nicht im Allgemeinen. Denn es kann sogar gefährlich sein, sich auf Standpunkte zurückzuziehen. Warum gefährlich? Weil immer auch die Versuchung lauert, dass wir glauben, mit unseren Standpunkten sozusagen die Standpunkte Gottes zu beschreiben oder sie damit zu verwechseln. Ich musste in meinem Leben lernen, dass ich viel mehr durch irgendwelche Einflüsse geprägt bin und auch durch diese Einflüsse mein Glauben gefärbt wurde, als ich gedacht habe. Ich habe mich immer für so einen sehr objektiven und klar denkenden Menschen gehalten, aber einer meiner Professoren hat mal gesagt, Theologie ist immer auch Biografie. Ne? Also nicht einbilden, dass das, was du durch deine Brille siehst, genau dem entspricht, was Gott auch so sieht. Wir sind alle auch irgendwie beeinflusst, gefärbt. Was wir erlebt haben, was wir nicht erlebt haben, das macht was mit uns. Das ist soweit erstmal in Ordnung, aber schwierig und spannungsvoll wird es, wenn wir merken, dass die anderen eine ganz andere Sicht haben. Und dann kommt es zu Spannungen. Dankeschön. Nutze ich. Ja, das Neue Testament ist eigentlich im Grunde genommen voll von der Beschreibung dieser Spannungen und wie Christen und Christinnen damit umgehen können, wenn es dazu kommt. Aber immer wieder wird im Neuen Testament gesagt, Jesus hat diesen Ort, die Gemeinde, die christliche Gemeinschaft geschaffen, wo Menschen sich Freiheit gewähren, ja, sich Freiheit lassen und gleichzeitig aneinander festhalten. Sich Freiheit gewähren und gleichzeitig aneinander festhalten. Und das müssen wir uns immer wieder sagen. Also ich habe es mir während meines Lebens oft gesagt, gerade wenn ich auf schwierige Charaktere gestoßen bin, dann habe ich gedacht, ja, Hauptsache ich bleibe mit Jesus in Verbindung, was interessiert der mich da? Aber Jesus hat gesagt, hey, wenn du zu mir gehörst, er auch. Bleib auch ihm gegenüber offen, bleib auch ihm gegenüber in Verbindung. Denn ich habe keinen privaten Retter, der Jesus heißt, du auch nicht. Wir haben immer einen, der uns in der Kraft seiner Versöhnung miteinander verbindet. Und die Kraft liegt in den Beziehungen. Ich möchte noch mal ein Zitat von Paulus erwähnen, das passt vielleicht auch in diese Zeit gesellschaftlicher Risse, in die wir hineingeraten sind und vielleicht noch mehr hineingeraten werden. Er schreibt, Jesus hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand. Und er hat ihre Feindschaft beendet durch die Hingabe seines Lebens. Hier spricht er konkret von den Juden und den Nichtjuden, ne, die sich in ihren Meinungen so stark abgrenzten und diese Meinungen dann auch mit Stacheldraht absicherten, so von wegen, hier ist die Grenze, weiter geht's nicht. Sie bunkerten sich ein, zogen entlang ihrer Standpunkte den Stacheldraht, bis Jesus kam, der sich dann in der Kraft seiner Hingabe und mit seinem eigenen Leben und mit seinem eigenen Körper über diesen Stacheldraht legte und eine Verbindung schuf, eine Brücke schuf zueinander. Ich weiß, dass das ein unangenehmes Bild ist. Ja, da legt sich jemand mit seinem Körper über Stacheldraht, um eine Verbindung zu schaffen. Aber ganz so hübsch, wie sich ein Kreuz anschaut, ist es gar nicht gemeint. Da spielt sich was ab, was ein Opfer in sich trägt. Ein Opfer, das ein Ziel hatte. Das Ziel war Einheit und das Ziel ist Einheit. Und ich möchte diesen Gedanken auch nochmal vertiefen, weil ich denke, wir alle kennen diese Erfahrung, wie schön es ist, Recht zu haben. Wie schön es ist, das richtige Argument zu haben. Und das ist aber nur so lange schön, bis wir merken oder vielleicht sogar von Gott darauf hingewiesen werden, dass sich in unserem Recht haben vielleicht ganz viel Selbstbehauptung abspielt oder so ein geistlicher Selbsterhaltungsinstinkt, der unterscheidet in richtig und falsch, in schwarz oder weiß. Auf dem Gebiet des Glaubens nennt man diesen starken Selbstbehauptungswillen auch Gesetzlichkeit. Du hast das vielleicht schon mal gehört, ja? Was ist mit Gesetzlichkeit gemeint? Wenn man genau weiß, was richtig ist und was falsch ist. Und wenn man diesen eigenen Standpunkt nicht mehr verlassen will und auch nicht mehr verlassen kann, weil man sich festgelegt hat. Und solche Menschen, die in dieser Geisteshaltung unterwegs sind, die sind oft sehr stark bereit, Opfer zu bringen oder sehr konsequent zu leben. Sie scheuen sich auch nicht vor eigenen Konsequenzen. Und ich habe in einem Buch von Philipp Yancey ein Zitat gefunden, das möchte ich gerne mal mit dir teilen. Er schreibt, auf den ersten Blick scheint Gesetzlichkeit schwer zu sein, wenn man so konsequent und so aufopferungsvoll lebt. Auf den ersten Blick scheint Gesetzlichkeit schwer zu sein, aber in Wirklichkeit ist Freiheit in Christus der schwerere Weg. Es ist verhältnismäßig leicht, nicht zu morden, aber schwer, in Liebe die Hand auszustrecken. Es ist leicht, sich vom Bett des Nächsten fernzuhalten, aber schwer, eine echte Partnerschaft zu leben. Es ist leicht, Steuern zu zahlen, aber schwer, für die Armen da zu sein. Wenn ich in der Freiheit lebe, muss ich für die Führung des Heiligen Geistes offen bleiben. Ich bin sensibler für das, was ich versäumt habe, als für das, was ich richtig gemacht habe. Ich finde das Zitat gut, weil Standpunkte reichen einfach nicht. Sie werden Gott nicht gerecht. Wir müssen als Hörende leben, um mit Jesus seinen Weg zu gehen und die leise Stimme Gottes zu hören. Denn er führt uns jenseits aller Standpunkte und Widerstandpunkte. Nun komme ich aber zu meinem eigentlichen Predigttext. Ja, du hast gedacht, es endet gleich, aber nein. Römer 14. Ich sage kurz, was für einen Hintergrund Paulus antrifft und warum er das schreibt. Da sind in der Gemeinde zu Rom, in der Ortsgemeinde zu Rom, Menschen, die unterschiedliche Überzeugungen haben. Und es geht um wichtige Fragen. Es ist nicht von Pappe, was da verhandelt wird. Auch Rom war ja voll Religiosität. Überall gab es Altäre und Tempel, diese antiken Götter. Und die Frage war, die sich die Christen dort stellten, darf man das Fleisch der Tiere, die in diesen heidnischen Tempeln geopfert wurden und dann anschließend auf dem Markt verkauft wurden, darf man die kaufen und essen oder darf man das nicht? Ja? Und das war damals eine echte Herausforderung für die Christen. Und jetzt lese ich mal, was Paulus schreibt. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist, ohne mit ihm über verschiedene Auffassungen zu streiten. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer Fleisch isst, verachte den nicht, der es nicht isst. Wer kein Fleisch isst, richte den nicht, der es isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wie kannst du den Diener eines anderen richten? Sein Herr entscheidet, ob er steht oder fällt. Er wird aber stehen, denn der Herr bewirkt, dass er steht. Der eine beachtet bestimmte religiöse Tage, der andere macht keinen Unterschied zwischen diesen Tagen. Jeder soll aber von seiner Auffassung überzeugt sein. Wer einen bestimmten Tag religiös beachtet, tut es zur Ehre des Herrn. Wer Fleisch isst, tut es zur Ehre des Herrn. Denn er dankt Gott dabei. Wer kein Fleisch isst, unterlässt es zur Ehre des Herrn. Und auch er dankt Gott. Keiner von uns lebt sich selber und keiner von uns stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir des Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Wie kannst du also deinen Bruder richten? Und du, wie kannst du deinen Bruder verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott preisen. Also wird jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selbst ablegen. Daher wollen wir uns nicht mehr gegenseitig richten. Ja, ich habe den Hintergrund kurz erklärt gehabt und da gab es, wie gesagt, die einen, die gesagt haben, natürlich darf man dieses Fleisch nicht essen, denn sonst kommt man in Berührung mit einer verborgenen, bösen Kraft. Dieses Fleisch ist spirituell kontaminiert und wer das isst, kriegt was von dieser Macht des Bösen ab. Und die anderen sagten, natürlich darf man dieses Fleisch essen, weil das, was irgendwer da als Götter betrachtet, das sind ja gar keine Götter. Es gibt nur einen lebendigen Gott und dem gehört alles. Jesus hat uns von diesem Spuk befreit. So, und dann stehen die sich also gegenüber und verdächtigen sich des Unglaubens oder einer gestörten Beziehung zu Gott und hauen diesen Spaltpilz in ihre Gemeinschaft rein. Ich muss sagen, ich finde das im Grunde genommen nicht so ganz glücklich formuliert von Paulus, dass er hier von den Schwachen spricht. In den Augen Gottes hat Schwachheit immer eine Verheißung, ja, weil da ganz viel Platz plötzlich entsteht für Gott. Er hat mehr Probleme mit unserer Kraft als mit unserer Schwachheit. Er nutzt Schwachheit. Sie ist ihm wichtig. Oder er verachtet sie nicht. Aber wir verachten Schwachheit, weil wir lieber stark sein wollen. Aber das, was Paulus hier anspricht mit Schwäche, meint diesen Skrupel. Ja? Wenn da jemand ist, der sagt, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich mache mir viele Gedanken, ob das sicher ist. Ich weiß nicht, ob man das tun sollte. Ne? Skrupel, sich nicht sicher sein, ob das eine gute Sache ist. Und dann nennt er in diesem Text in Römer 14 einige Gründe, von denen ich glaube, dass sie uns auch als Christuskirche dienen können, uns hier in Freiheit zu bewegen und trotzdem aneinander festzuhalten. Denn wir wissen nicht, was noch alles so kommt. Ich weiß es nicht, du weißt es nicht. Wir wünschen das Beste. Wir wünschen es unserem Land, unserer Gesellschaft. Wir wünschen es uns auch hier. Aber Paulus spricht dir was aus, was ganz viel mit Herzensweite zu tun hat. Laden wir uns gegenseitig auch durch diesen Text dazu ein. In Vers 3 sagt er, ich zitiere jetzt mal einzelne Sätze aus diesem Text, den wir gehört haben. Er sagt, Gott hat ihn, den anderen Christen, die andere Christin, Gott hat ihn angenommen. Punkt. Ja? Gott hat ihn angenommen. Ich glaube, dass das immer wieder eine herausfordernde Übung ist. Ich bin also auch wirklich in den letzten Monaten Leuten begegnet, wo ich gedacht habe, also es ist wirklich schwer anzuhören, was du hier alles von dir gibst, was alles so passiert ist und wer da alles im Hintergrund die dicken großen Räder dreht. Und es war manchmal echt ein bisschen scary. Und da kam auch ganz viel Widerstand. Ja, so von wegen, hast du schon mal mitgedacht? Ne? Liest du nur das? Hör doch mal das. Und ich dachte, okay. Und dann möchte man sich doch am liebsten abgrenzen und sagen, pass mal auf, geh du deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Aber Gott hat ihn angenommen, Gott hat sie angenommen. Wir müssen das immer wieder lernen, dass Gott die Freiheit hat, Menschen anzunehmen, die in unseren Augen wenig annehmbar scheinen. Selbst Petrus machte so eine Erfahrung, der war ja immerhin 3 Jahre mit Jesus unterwegs, hat eine Menge gelernt, aber er war sich immer noch nicht sicher, der Petrus, wen Gott alles bereit ist anzunehmen. Und dann kommt Gott und will sein Herz weiten. Das Herz des Petrus will es weiten mit seinem eigenen weiten Herzen und verlangt in einer Vision von ihm, kommt so ein Beutel runter und da drin sind lauter eklige Tiere, ja, so Frösche, Krebse und alles, was ein Jude nicht essen durfte, Schlangen, Skorpione, unreine Tiere. Und Petrus sagt, nix da, esse ich nicht, ist alles unrein, ist alles kontaminiert, kommt mir nicht rein in meinen Körper. Und Gott fordert ihn auf, iss das, 3-mal. Und dann sagt er ihm, nachdem er 3-mal Widerstand geleistet hat, dann sagt Gott zu ihm, was ich für rein erklärt habe, das erkläre du mir nicht als unrein. Was ich damit sagen will ist, wir müssen weit und locker bleiben für den Weg, den Gott mit uns gehen will. Dass wir nicht in starre Haltungen geraten und in rein und unrein kategorisieren, wo Gott sagt, bleib locker. Ich zitiere nochmal einen weiteren Vers, Vers 4. Wie kannst du den Diener eines anderen richten? Gehört er dir? Nein. Der Herr entscheidet, ob er steht oder fällt. Er wird stehen, denn der Herr bewirkt, dass er steht. Ich finde das so gut, weil Gott Weil Paulus hier sagt, Gott hat in jedem sein Werk. Lass Gott die Freiheit, ja, diesen Menschen und seinen Glauben zu befestigen. Kümmer du dich um dein eigenes Leben, lass ihn in Ruhe. Aber das Eigentliche, finde ich, steht in Vers 6. Da kommt dieses weite Herz des Paulus, aber noch mehr das weite Herz Gottes zum Vorschein. Da heißt es, wer Fleisch isst, tut es zur Ehre des Herrn. Er dankt Gott dabei. Wer kein Fleisch isst, unterlässt es zur Ehre des Herrn. Auch er dankt Gott. Also Paulus war ja der Dogmatiker schlechthin. Er wusste besser als jeder andere, was Gott will und was er nicht will. Er trifft jetzt auf diese Gemeinschaft in Rom. Aber er schlägt jetzt eine Brücke und entwickelt eine theologische Freiheit, die einem Dogmatiker eigentlich gar nicht gut zu Gesicht steht. Was sagt er nämlich? Er sagt, pass auf, die einen, ihr esst kein Fleisch, aber ihr tut es in eurer inneren Übereinstimmung auf Jesus hin. Und dadurch ist es qualifiziert. Was habe ich gesagt? Ihr esst Fleisch? Die anderen, ihr esst kein Fleisch, aber ihr tut es in der inneren Übereinstimmung auf Jesus hin und dadurch ist es qualifiziert. Keiner verletzt sein Gewissen, keiner glaubt von dem, was er tut, die Verbindung mit Jesus zu verletzen und das ist gut und das ist wichtig, das ist die erste Voraussetzung. Aber als Dogmatiker hätte er eigentlich mit einem Fingerschnipsen die Frage beantworten können. Was ist hier richtig und was ist falsch? Er tut es aber nicht. Diesen Fall hier hätte ich lösen können. Er tut es, Paulus tut es nicht. Er lässt diese Spannung stehen und sagt, es gibt etwas, was wichtiger ist. Es gibt ein höheres Gut. Es gibt etwas Besseres, als Recht zu haben, schwarz oder weiß zu sein, Recht zu haben oder nicht Recht zu haben. Und dann hören wir, was das ist. Nämlich, Jesus hat eine Gemeinde gegründet, in der Menschen über die Brücke, die er selbst ist, immer wieder zueinander gehen, die aneinander festhalten, füreinander offen bleiben, sich nicht in Standpunkten verbunkern, sondern bereit sind hinzuhören, auch auf schwierige Meinungen, auch auf schwierige Positionen und die selbst in diesen schwierigen Positionen noch versuchen, Gott zu hören, seine leise Stimme. Und die wissen, dass das, was sie wissen, immer nur begrenzt ist. Paulus sagt das, 1. Korinther 13. Was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die ganze Erfahrung, die wir miteinander teilen, lehrt es uns. Das ist zu komplex. Du hast die Antwort nicht, ich auch nicht. Der Herr hat sie. Und lasst uns bitte offenbar bleiben und beweglich bleiben, sonst fahren wir uns fest. Und festgefahren haben sich viele. Und wer beispielsweise angesichts einer Pandemie sagt, das höchste Handlungsprinzip, ich habe es an dieser Stelle schon mal gesagt vor einem Jahr, das höchste Handlungsprinzip ist Sicherheit und Gesundheit, nämlich meine. Und deswegen muss auch Kirche erstmal in den Lockdown und das Reich Gottes muss pausieren. Wer sowas sagt, handelt wahrscheinlich und redet wahrscheinlich nicht jesusgemäß. Ja, es gibt ja diese Menschen, das ist unverantwortlich, das kann man nicht machen. Der handelt wahrscheinlich nicht jesusgemäß, denn für Jesus war das höchste Handlungsprinzip nicht gesund zu bleiben, ne, sondern den Willen Gottes zu tun. Sonst wäre er im Himmel geblieben, nehme ich an. Oder aber, wer angesichts einer Pandemie sagt, das höchste Behandlungsprinzip ist mein sehr begründeter Anlass zur Sorge und mein Verdacht, was hier alles im Hintergrund vor sich geht. Ja, dass wir alle zu Marionetten eines bösen Systems gemacht werden und dem Ganzen auf den Leim kriechen sollen. Wer sowas sagt, handelt wahrscheinlich auch nicht jesusgemäß. Warum? weil er sich viel zu sehr einlässt auf die Mächte. Aber ich weiß von jemandem, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht. Und was will ich damit sagen? Unterschätzen wir doch nicht die Macht, die Jesus hat und die sich in deinem persönlichen Leben, in einer Gemeinde und auch in dieser Welt weiter durchsetzt. Wisst ihr, bei allem, was schwierig ist, die eigentliche Frage, die uns besorgen könnte, die hat sich ja noch gar nicht gestellt. Die Bekenntnisfrage. Oder hast du das Gefühl, du musstest dich angesichts dieser Situation jetzt schon irgendwie zu Jesus oder gegen Jesus entscheiden? Ja? Das lehrt aber die Kirche seit vielen Jahrhunderten. Es gibt einen Bekenntnisnotstand, einen Status Confessionis, so heißt es, wo es darum geht, halte ich es mit Jesus oder nicht? Da sind wir noch lange nicht. Vielleicht machen wir uns ein bisschen warm, aber sind wir noch lange nicht. Und in dieser ganzen Zeit, in der wir unterwegs sind, habe ich immer wieder zum Herrn gesagt, Jesus, ich will nicht naiv sein. Ich will aber auch nicht verzagt sein, sondern ich will auf deine Stimme hören. Und ich bitte dich, mir zu zeigen, was Vertrauen hier und heute heißt. Ich will dich ehren. Also deswegen bitte ich mich und ich bitte dich, hoffe nicht, den richtigen Standpunkt zu haben, sondern hoffe, dass du den Willen Gottes tun kannst. Hoffen wir, dass wir ihn als Gemeinde weiterhin tun, den Willen Gottes. Und lassen wir das, was die Einheit gefährdet, denn Jesus hat diesen Ort geschaffen, damit wir uns gegenseitig Freiheit gewähren und gleichzeitig aneinander festhalten. Gehen wir unseren Weg als Christuskirche im Vertrauen weiter und ohne Angst. Bewahren wir unsere offenen Herzen. Richten wir uns zum Herrn aus. Richten wir uns zueinander aus. Denn die Kraft liegt in den Beziehungen. Amen.